Okay, ich begrüße euch nochmal zu unserem letzten gemeinsamen Abend. Unser letztes Stündchen hat schon wieder mal geschlagen. Die Zeit vergeht. Es ist nicht nur im Alter, dass das Zeitempfinden subjektiv sich verkürzt, sondern es ist auch tatsächlich soweit. Wir haben zwei Blöcke, die ich heute Abend noch ansprechen möchte. Der Stick mit dem Material ist übrigens schon befüllt und fertig. Ihr kriegt die PowerPoints drauf, ihr kriegt noch eine schöne PowerPoint auch über die Feste Israels drauf, wo ich nur einen Auszug dann zeigen kann. Auch über Chanukka gibt es eine PowerPoint und dann noch 10, 12 Manuskripte von Dingen, die wir nicht besprochen haben. Ich habe auch mein eigenes Arbeitsmanuskript da draufgegeben. Das ist ein Arbeitsmanuskript und das ist zwar ziemlich umfangreich, aber es ist Studienmaterial. Nicht alles ist 1:1 100% ausgeführt, wie auch immer. Aber es ist genügend drin, dass man da seine Linie finden kann bei diesem Thema Lernen vom älteren Bruder. Eine Abteilung in diesem Studium ist dann dieser Unterschied zwischen hebräischem und griechischem Denken. Und das bedarf zunächst einer Klärung. Dieser Begriff hebräisches Denken könnte nämlich zu einem Missverständnis führen. Manche würden dann sagen, Gott ist das Ergebnis eben dieses hebräischen Denkens und von diesem Denken in dieser Form hervorgebracht. Das wäre fatal. Es ist anders. Gott gab mit seiner Offenbarung auch eine Sprache. Und Gott schuf dieser Offenbarung eine Kultur. Und damit das, was wir als eine Art des Denkens wahrnehmen und auch untersuchen. Also der Gott, wie uns der Schrift entgegentritt, ist nicht das Ergebnis hebräischen Denkens, sondern das hebräische Denken ist das Ergebnis dessen, was Gott diesem Volk mitgeteilt und gezeigt hat. Auch Wort Gottes ist nicht das Ergebnis hebräischer Kultur, sondern die hebräische Kultur ist das Ergebnis des Wortes Gottes. Also, Gott schafft seinem Wort eine Sprache, schafft seinem Wort eine Kultur, schafft ihm ein Denken und nicht das hebräische Denken bringt eine bestimmte Gottesvorstellung hervor. Die Anthropomorphismen zum Beispiel. Das heißt nicht, dass man von Gott in einer vermenschlichenden Weise redet, wo man dann sagt, es ist ja gar nicht so. Sondern Anthropomorphismus heißt, Gott redet in einer Form, wie Menschen das erfassen und begreifen können, spricht in Bildern und diese Anthropomorphismen, die sollte man nicht zu schnell vergeistlichen. Und wenn Gott dem Mose Tafeln auf dem Berg übergibt, die er mit seinem Finger beschrieben hat, dann sollte man das wörtlich nehmen. Und es wird viel spannender, denn dann wird Gott etwas ganz anderes als diese blutleere griechische Vorstellung von Gott. Der griechische Gott Theos, der ist ja fast eigenschaftslos, außer halt den üblichen All-mächtig, weise, wissend, gegenwärtig Eigenschaften. Der hebräische Gott, wie er sich in der Schrift offenbart, wie er da auftritt, ist ausgesprochen irden. Er ist ausgesprochen zur Erde gekommen. Er ist eingetreten. Im griechischen Denken kommt Gott nicht zur Erde, wenn man mal von ein paar Eskapaden von Zeus aus absieht, angeblich. Ne? Es gibt ihn ja auch nicht. Also dieser irdene Gott, übrigens ein Gott, der manchmal fast für Verwirrung in unseren Gemütern sorgt, weil wir denken, das gibt's ja nicht. Aber ich bräuchte nur erinnern an Jesaja 5, das Lied vom Weinberg, oder Jeremia 18, die Geschichte mit dem Töpfer. Da merkt ihr, wie Gott überhaupt nicht über den Dingen steht, sondern zutiefst betroffen, einbezogen ist, bis hin zur Ratlosigkeit. Was soll ich mit diesem Volk machen? Ich habe alles aufs Beste vorbereitet. Einen Weinberg entsteint, Mauer gebaut, Kelter gebaut, pflanzte edle Reben. Und dann wartete ich darauf, dass er gute Trauben brächte, aber siehe, er brachte schlechte. Und Gott ist ratlos. Das heißt auch, er ist in seiner Allmacht jemand, der sich selbst beschränkt und sagt, ich kann mit euch nicht weitergehen, als ihr mitgeht. Er bügelt nicht drüber, er fährt nicht drüber. Jeremia 18, so ein klassisches Beispiel, der Topf missrät dem Töpfer unter den Händen und er muss von vorne anfangen mit dieser ganzen Arbeit. Es gelingt Gott nicht so einfach alles. Das sind nur zwei ganz kleine Beispiele, diese Sache mit dem irdenen Gott, das ist ein längeres, spannendes Bibelstudium. Selbst als Jesus die Geschichte mit dieser Frau erzählt, die da nach einer Münze, nach einer Kostbarkeit, einem Kleinod sucht, dann nimmt er das als Bild für Gott, der wie ein altes Weiberl auf dem Boden herumkriecht mit einer Lampe, mit einer Laterne und nach etwas versucht, das sich verlaufen hat, irgendwo verschlafen hat. Versteht ihr? Gott auf den Knien, auf der Suche nach etwas, das ihm etwas bedeutet, aber das sich verkullert hat irgendwo. Also da sind wir Lichtjahre weg von all diesen Gedanken, die wir so im Griechischen haben über Entferntheit, Erhobenheit, Erhabenheit Gottes. Er ist das alles auch, dass mich keiner missversteht. Und er ist gleichzeitig in seiner Zugewandtheit zu dieser Welt von einer unbegreiflichen Nähe, kommt herein, lässt sich auf den Menschen ein. Und so erzählt uns die Schrift, dass das, was du hier findest, das würdest du bei griechischer Mythologie nie finden. Er lässt sich mit Abraham ein auf diesen Handel um Sodom und Gomorra und lässt sich von Abraham in 6 Durchgängen wie ein Basari runterhandeln. Bis auf 10. Und Gott sagt, ich bin bereit, man höre und staune, Gericht aufzuhalten, wenn sich jemand zu einem Fürbitter für die Gottlosen macht und ich gehe so weit, wie ich gehen kann. Und Abraham wird in der Geschichte in Genesis 18 zu einem Beter für die Gottlosen. Und Gott sagt, ich suche förmlich Leute, die sich mir in den Weg stellen und sagen, Gott, bei deiner Ehre und um deiner Liebe willen, an diese Leute kommst du nur über meine Leiche heran. Das hat Mose dann auch so gemacht. Und in Hesekiel heißt es einmal, dass Gott sagt, ich suchte nach einem Mann, der sich für mich zur Mauer machte, für das Volk, damit ich es nicht vernichten müsste. Ich suche jemanden, der mich umstimmt. Versteht ihr, das ist dann nicht mehr theologische Wahrheit, man könnte es gescheit ausdrücken, das ist psychologische Wahrheit. Wahrheit, wie sie aus einer Beziehung kommt, lebendig, bluthaft, glutvoll. Das ist so ein Grundzug hebräischen Denkens. Ich zeige es in ein paar Übersichten, wir können bei weitem nicht alles besprechen. Ihr habt auch da eine schöne lange PowerPoint von mir auf den Stick da gekriegt und da kann man sich dann durchwurzeln, so viel man will, wie es einem damit geht. Ich gebe ein paar Unterschiede an. Im griechischen Denken ist der Mensch das Maß aller Dinge, so hat Protagoras das formuliert. Der Mensch ist die Mitte anthropozentrik. Und der Mensch als Mitte und Maß wird auch zum Maß für Gott. Im griechischen Denken wird in einem ganz hohen Maß Gott der menschlichen Vernunft unterworfen. Griechisches Denken würde sagen, erkenne dich selbst. So hat Sokrates formuliert. Hebräisches Denken hat eine ganz andere Sicht. Hebräisches Denken sagt, höre Israel. 5. Mose. Kapitel 6, Vers 4, Shema Israel. Und in Sprüche 1, die Verse 7 und 2, Vers 5, ist die Da'at Elohim. Die Erkenntnis Gottes kommt aus der Anerkenntnis Gottes. Wir werden es gleich sehen. Und der Psalmbeter sagt, erforsche mich, Gott. Prüf mich, wie ich es meine. Du hast das letzte Wort über mich. Das sind zwei verschiedene Welten von den Grundkonstellationen aus. Die Griechen haben versucht, die Existenz Gottes zu beweisen. Die ersten Sachen gibt es schon bei Plato und bei Aristoteles. Und da ist dann Gott das Ergebnis des Nachdenkens. Gott steht am Ende menschlicher Gedanken. Das Sein Gottes wird betont. Bei den Griechen hat Gott dann nur einen Namen, Theos. Und er steht über den Dingen und betritt diese Welt nicht, wenn man mal von diesem Zeus Kerl da absinne, der da und irgendwelche Frauengeschichten angezettelt hat. Im hebräischen Denken wird Gott nicht bewiesen, er wird verkündigt. Bereshit Elohim bara, das wird festgestellt, das wird nicht irgendwo als Beweis von irgendwas hergeleitet, weil Gott sich offenbart. Und so steht Gott am Anfang des Nachdenkens, Sprüche 1, Vers 7. Und entscheidend ist dann die Beziehung zu Gott. Und dieser Gott hat dann viele Namen, unter denen er sich bekannt macht. Elohim, Yahweh, Adonai, El Shaddai, El Elyon. Ich mag den Namen El Shaddai ganz besonders. Er wird meistens übersetzt, Gott der Allmächtige. Der Genugsame ist besser. Und das Wort kommt, Shaddai, von Shad, die Mutterbrust, und Dai heißt genug. Herrlich. Gott ist jemand, der sagt, ich habe einfach genug. Ich bin gut ausgestattet, ich kann für dich sorgen, ich bin genug auf jeden Fall. Das ist mein Name, der, der genügt. Und egal, wo du hingehst und egal, was dir widerfährt, ich bin der, der genügt. Dieser Gott, der sich fürsorglich um den Menschen kümmert. Und dann entdecken wir auch, dass Gott in Raum und Zeit wirkt, dass Gott sich hereinbegibt in die Verhältnisse. Ich nehme noch ein, zwei Beispiele, damit wir nicht zu lange hängen bleiben, wie hebräisches Denken sich dann konkret auswirkt. Wenn man griechisches Denken nimmt, dann ist da das Lernen eine kognitive Angelegenheit. Da spielt die Reflexion eine Rolle. Und dann eine intellektuelle Reproduktion, nennt man Oberstufengymnasium. Ja, ich habe es verstanden und gelernt und jetzt kann ich das auch reproduzieren für eine Prüfung. Mit meinem Leben hat das überhaupt und rein gar nichts zu tun. Und viele und die meisten Leute sitzen 15 oder wie viele Jahre auf der Schulbank und hören ständig Dinge, Richtigkeiten, aber keine Wahrheit, die das Leben berührt, betrifft und existenziell verändert. Dass Lehrer als Vorbilder fungieren, ist selten geworden. Es gibt sie. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber unser Lernen ist rein kognitiv. Lernen in Israel ist etwas völlig anderes. Das beginnt mit Hören, mit Verstehen, Einverständnis, Einprägen und dann die Praxis, das Tun, die Konkretion. Gelernt ist in Israel erst etwas, wenn es getan wird. Was nur gedacht wird, hat keinen Wert. Darum sagt Jesus auch, ihr sollt mir nachfolgen, nicht über mich nachdenken. Ich bin seit 37 Jahren verheiratet und der beständige Kampf in meiner Ehe ist darin, meine Frau dazu zu bringen, Lernen wie in Israel zu begreifen. Sie denkt viel zu griechisch. Wer mich näher kennt, weiß, ich mag ganz gerne mal Wiener Schnitzel. Und ich sage das meiner Frau. Und sie hat es gehört. Wir sind ja auch oft so, wir sitzen in einem Gottesdienst und sagen, habe ich schon einmal gehört. Ich sage, ja, und weiter? Meine Frau sagt, ich habe es gehört. Ich habe bloß noch keinen Schnitzel, gell? Hast du mich verstanden? Aber natürlich sagt sie, du willst Wiener Schnitzel. Ja, bist du auch einverstanden? Sie nickt heftig. Sie ist mit allem einverstanden, was ich sage. Ich habe bloß noch kein Schnitzel. Erst wenn sie es tut und das Teil in die Pfanne haut, in Schweinefett rausbacken übrigens, dann wird es schön knusprig, gell? Die Hausfrauen wissen das. Dann habe ich zum Teil gewonnen. Jetzt habe ich ein Schnitzel. Aber hebräisches Lernen geht weiter. Es soll aus dem einmaligen Tun eine Gewohnheit werden, eine Tugend, dass ich mit meiner Frau absprechen kann und sage, du, alle zwei Wochen ist es in Ordnung, ich bin ja eh bescheiden. Dass eine Tugend draus wird, alle zwei Wochen kriegt der Kurt sein Wiener Schnitzel. Wisst ihr, wann ich gewonnen habe? Wenn es bei ihr zum Reflex geworden ist. Jeden zweiten Donnerstag wird sie nervös und sagt, ich muss jetzt sehen, dass ich zum Fleischer, da bricht etwas in ihr auf sozusagen, dass sie treibt zum Fleischer und dann holt sie das Teil, damit es am Sonntag schön brav in der Pfanne liegen kann. Dann hat sie einen Reflex entwickelt. Das ist übrigens der Grund, warum ganz viele Spruchweisheiten im Alten Testament in ganz knappen Formulierungen daherkommen. Man weiß, was dahinter steht. Man braucht nur das Wort hören und wie ein Reflex weiß ich, was ich zu tun habe. Ist abrufbar. Ich muss nicht ständig das Rad neu erfinden. Wenn du eine deutsche protestantische Ethik zur Hand nimmst, Thielicke zum Beispiel, wobei ich lese ihn mit Begeisterung, denn so viel nachdenken wie bei ihm kann man selten bei jemandem. Aber bei Thielicke, da bestehen zwei Drittel des Themas aus Vorüberlegungen. Da wird einmal alles abgeschritten, so spannend das auch ist. Vorüberlegungen, bis er dann so im letzten Drittel oder Viertel zu einer Antwort kommt, wie die ethische Sache ausschauen sollte. Im hebräischen Denken ist es, seid gastfrei. Aus. Das heißt, wenn jemand an meine Tür klopft, der erste Reflex, komm rein. Herzlich willkommen. Das ist ein Reflex. Ganz spannend wird die Sache, wenn man Jesus, da könnte man viel drüber sagen, wenn man Jesus da verfolgt und geistig begleitet in dieser Geschichte mit Meister und Jünger. Jesus hat in seiner Jüngerschulung das Konzept angewandt, das damals die Rabbinen auch hatten. Also ein Rabbi zunächst einmal, das ist ein Meister. Rabbi heißt Mann der überströmenden Fülle. Das kommt von Rab, von Menge her. Ein Rabbi ist jemand, der hat eine Menge zu bieten. Und dann suchte er sich Leute aus, in denen er Potenzial vermutete, so heißt das ja heute, Potential, ne? Und die lud er zu sich ein, dass sie ihm nachfolgten, Leben mit ihm teilten, ihm zuhörten, von ihm lernten, rekapitulierten, mit Fragen hin und her die Sachen besprochen haben und ihm abgeschaut haben, wie er lebte. Der Meister lehrte beides, das Wort und das Leben. Das war kein Lehrbetrieb, wo du am Vormittag bei Rabbi Hillel gesessen bist, am Nachmittag ein Seminar beim Rabbi Shammai. Es gab nur einen Meister, man konnte nur einem Meister folgen. Denn der Meister wollte, und das ist das Spannende, dass seine Jünger eine getreue Kopie seiner selbst würden. Das wollte der Meister. Sie sollten ihn verkörpern. Und wenn diese Jünger dann von ihm weggingen, weil sie fertig waren, dann würde man an den Jüngern erkennen, wer ihr Meister war. Wie er hustet und wie er spuckt, das hat er dem Alten abgeguckt. Und in dem Moment, wo der Jünger den Mund aufmachte und man sein Leben sah, was wusste man, du warst beim Shammai. Ein bisschen eng, gell? Du warst bei Hillel. Ah, das ist freier Geist. Das heißt, der Rabbi wollte Kopien, keine Originale. Und er wollte sich in den Jüngern vervielfältigen. Und Jesus hat das gleiche Konzept angewandt. Mit zwei Unterschieden. Er war der einzige Meister, der wirklich vollkommen war. Kein Rabbi war ohne Sünde. Kein Rabbi war ohne Bruch oder Defizite. Jesus war der einzige Meister und Rabbi, der ohne Sünde war. Und kein Meister, und das war auch ein Unterschied, konnte seinen Jüngern Kraft vermitteln. Er konnte ihnen nur zeigen, wie es bei ihm aussah. Er konnte ihnen sagen, was er ihnen zu sagen hatte. Und dann musste er ihnen sagen, so, und jetzt sieh du zu, reiß dich zusammen, schau, wie du es auf die Reihe kriegst. Der Jünger musste es aus eigener Kraft verwirklichen. Von Jesus erfahren wir, dass er sagt, ich bin die Kraft, aus der ihr leben könnt. Ich bin derjenige, der euch umgestaltet. Und wenn der Geist Gottes in euch kommt, dann wird er in euch meinen Charakter verwirklichen. Das war der große Unterschied bei Jesus. Er war das vollkommene Vorbild Und er war der Meister, der sein Wesen, seinen Charakter durch seine Gegenwart in den Jüngern verwirklichen würde. Es gibt in der Apostelgeschichte eine nette Stelle drinnen, wo Petrus und Johannes da vom Hohen Rat stehen, weil sie wieder mal gepredigt hatten und so weiter. Und dann sagen die Leute da in dieser Verhandlung, was sind denn das für Typen da eigentlich? Die wunderten sich über den Freimut und über die Kühnheit dieser Leute, wie sie einfach da standen und frei und offen bezeugten und dann gesagt haben, das sind doch lauter ungelehrte Leute. Agrammatos. Die haben keine schriftgelehrte Ausbildung durchlaufen. Und dann sagen sie noch etwas, gefällt mir immer. Das sind doch so einfache Leute. Und da steht im Griechischen herrliches Wort Idiotes. Das sind so Idiotes. Und dann kommt der Nachsatz. Aber sie merkten und wussten, dass sie mit Jesus gewesen waren. So, du kannst der größte Idiot sein. Und ungelehrt bis in den letzten Backenzahn hinein. Aus einer Verbindung mit Jesus wird aus dir etwas ganz Atemberaubendes, denn der Meister verwirklicht sein Wesen, seinen Charakter, alles durch dich. Das ist das Besondere am Meister-Jünger-Verhältnis bei Jesus. Und das war das Lernen in Israel. So hat er es vermittelt. Dafür konnte man sich übrigens keine zu große Zahl zumuten. Das ging nur mit einer überschaubaren Gruppe. Und hier gibt es eine feine Sache, könnt ihr gerne googeln irgendwann einmal. Es gibt die sogenannte Kusszahl. Um eine mittlere Kugel, rot, können genau 12 gleich große Kugeln gelegt werden, so dass jede Kugel Berührung zur mittleren hat und auch noch möglichst Berührung zur nächsten. Nimmst du 11, dann rücken die Kugeln außen ein bisschen auseinander und es wird luftig dazwischen. Nimmst du 13, verliert eine der Kugeln die Berührung zur Mitte. Es geht nur mit 12, ist herrlich. Die Kusszahl. Ist nicht heiß notwendig, aber ungemein spannend, wenn man sich das einmal vergegenwärtigt.
Wie schreibt sich das?
Kuss, wie Kuss?
Ach so.
Kuss kennst du, ja? Ich wusste, was ich damit auslöse. So. Also das ist Lernen in Israel. Das ist ungemein spannend, weil man merkt, in Israel ist etwas nur gelernt, wenn es praktiziert ist. Nicht, wenn es gewusst wird, sondern wenn es praktiziert wird. Und wenn es zum Reflex geworden ist und wenn man begriffen hat, Meister Jesus will nichts anderes als sich in seinen Jüngern ausdrücken, verleiblichen, in diesen Jüngern zur Welt kommen, dafür sorgen, dass er durch die Jünger in dieser Welt eine Gestalt bekommt. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, als er den Missionsauftrag gibt, sagt er nicht, christianisiert mir Europa. Und er sagt auch nicht, werdet katholisch, evangelisch oder freikirchlich. Und er sagt auch nicht, verstrickt euch in Debatten ums Millennium oder irgendwelche anderen Sachen, sondern er sagt, macht mir die Völker zu Jüngern. Das heißt, er sagt, sorgt dafür, dass ihr in den Leuten die gleichen Prozesse anstößt und verwirklicht mit denen, wie ihr es bei mir gesehen habt. Führt die Völker in Jüngerschaft hinein. Das heißt, das Geheimnis jeder Großkirche, jeder Megachurch, wenn sie funktioniert und ein bisschen länger besteht, sind immer kleine Gruppen und die sind ungefähr bei 10, 12, 13. Dass man in der kleinen Gruppe, die nachhaltige Veränderung spielt sich immer in der kleinen Gruppe ab. Das ist zum Beispiel ein schöner Unterschied. Lernen in Israel. So ein letztes, ehe ich dann zu dem anderen komme, das ist meine Überleitung auch. Im hebräischen Denken, wo es um Zeichen und Symbole geht, muss man Folgendes wissen. Griechisches Denken ist hochgradig magisches Denken. Und magisches Denken verlegt die Wirkung in das Zeichen selbst. Magisches Denken heißt praktisch, der Geist klebt am Stoff. Und die Sache wirkt nur, wenn das Ritual korrekt ausgeführt wird. Das ist dann sogar in eine berühmte Formulierung eingegangen, ex opere operato. Eine Sache wirkt unabhängig von der Würdigkeit des Spenders, sie wirkt, weil er die richtige Handlung vollzieht. Das ist magisches Denken. Katholiken können mich dafür steinigen, ich bleibe trotzdem dabei. Im magischen Denken hast du dann heilige Orte, heilige Zeiten, heilige Handlungen, Kleider und Menschen. Eine Weihe gibt es im Evangelischen übrigens gar nicht. Obwohl unsere evangelische Kirchenkultur ganz vieles wieder vom Katholizismus übernommen hat. Aber das wäre ein eigenes Thema. Magisches Denken heißt, die Wirkung liegt im Zeichen selbst. Und wenn es der richtige Mann in der richtigen Weise ausführt, dann wirkt es. Wenn nicht, dann nicht. Hebräisches Denken, da gibt es einen einfachen Schlüssel. Die Zeichen, die wir auch kennen, Taufe und Abendmahl, haben alle miteinander einen verkündigenden Charakter. Die Zeichen haben einen verkündigenden Charakter. Das heißt, das Zeichen beschreibt mir eine geistliche Wirklichkeit, ohne diese geistliche Wirklichkeit zu schaffen. Klassiker, die Taufe. Bei den entscheidenden, und ich will keine Taufdebatte oder irgend sowas haben, aber entscheidende Sachen, in den Tauftexten, die wirklich zentral sind, kommt Wasser überhaupt nicht vor. Da wird eine geistliche Wirklichkeit beschrieben. Das Sterben, begraben werden mit Christus, auferstehen mit ihm zu einem neuen Leben. Und das Zeichen, das das ausdrückt, das ist ein wunderschönes Zeichen. Du gehst zum Wasser, wirst untergetaucht, wirst ersäuft, denn Taufe heißt ersäuft werden, nicht abgewaschen. Du wirst ersäuft und je nach Bedarf, da gibt es Gestaltungsspielraum, holt dich der Täufer dann wieder früher oder später hervor, nicht? So gut wie er dich kennt. Aber du wirst nicht in dem Moment, wo du getauft wirst, mit Christus verbunden. Bei einer großen oder Glaubenstaufe musst du vorher wiedergeboren sein. Bei einer Kindertaufe kannst du die geistliche Wirklichkeit nachholen. Ich habe noch nie jemanden geraten, zu irgendeiner Form von Taufe irgendwas zu wiederholen oder so weiter. Da bin ich völlig entspannt. Ich mache nur darauf aufmerksam. Bei der Taufe ist das Zeichen, es hat verkündigenden Charakter. Und dieser verkündigende Charakter sagt mir, was die geistliche Wirklichkeit ist. Aber die geistliche Wirklichkeit entsteht nicht in dem Moment, wo das Zeichen an mir geübt wird. Die ist längst da. Das heißt, die Zeichen bewirken nichts, aber sie beschreiben, wie und was Christus in uns wirkt. Und natürlich, da könnte man auch viel erzählen, während im magischen Denken heilige Orte sind, Zeiten, Handlungen, Kleider und so weiter, wissen wir, das Ganze des Lebens ist heilig. Mein ganzes Leben ist Gottesdienst. Alle 360 Grad des Lebenskreises gehören Christus und sind heilig. Und aufstehen mit Christus ist heilig, Zähneputzen ist heilig, Frühstück essen ist heilig, in die Arbeit gehen ist heilig, fröhlich und müde heimkommen ist heilig, schönen Sex haben ist heilig. Da haben manche auch ihre fröhlichen Hänger, weil sie es oft nicht glauben können, dass Sex das ist, was Gott erfunden hat und was er sich ausgedacht hat. Er hat es in eine Ordnung gestellt. Er hat es nicht beliebig freigegeben. Aber alles, was bei einem schönen Liebesspiel passiert, ist im Grunde seine Erfindung. Es liegt an ihm, dass ein Kuss so prickelt. Denn bei einem Kuss wechseln 200 Millionen Bazillen den Besitzer. Und dieser kleine Grenzverkehr, der... Und beim Liebemachen darf man zum Glück sehr viel mehr machen und der Körper ist auch so ausgestattet, als zum Kindermachen notwendig ist. Ist euch schon aufgefallen, sonst guckt mal nach. Etwas, das Gott schuf, das dürfen wir genießen. Und wenn er es sich nicht geschämt hat, es zu schaffen, brauchen wir ihm auch nicht mit Argwohn gegenüberstehen. Es ist alles sein Geschenk. Alles ist heilig. Alles drückt ihn aus. Alles ehrt ihn. Das Ganze meines Lebens ist heilig. Und dann hört diese Zweiteilung des Lebens auf, nicht? Profaner Bereich, sakraler Teil meines Lebens. Es hört auf, ich darf natürlich bestimmte Zeiten und Momente nehmen, besonders herausheben und hervorheben, damit ich in diesen Momenten auch ganz bestimmte Dinge von der Besinnung her habe, dass andere Sachen in der Mitte stehen können. Aber das Schöne ist, wenn wir dann gleich kurz über Seder reden, das ist eine Familienfeier gewesen, dieses schöne Fest, ist eine Familienfeier gewesen. Und mitten in dieser Feier, die mit dem Passolam zusammenhängt, wird dann gegessen. Ich habe das bei uns im Schloss schon gemacht. Ich habe angefangen, die Sache mit Seder und Abendmahl zu erklären. Wenn es irgendwie möglich war, habe ich gesagt so, bis hierher, jetzt gehen wir essen. Jetzt kommt dieser gedeckte Tisch. Und dann habe ich unten bei Tisch die Schlusshandlungen gemacht, die mit dem Abendmahl zusammenhängen. Denn da gehören sie hin. Nach dem Mahl. Nach dem Essen. Das möchte ich euch zumindest noch in Kürze zeigen. Die Sache ist sehr inhaltsreich. Ich kann nur die wichtigsten Eckdaten nennen. Der Ort des Abendmahls, das war in dieser Ecke von Jerusalem. Da gab es ein Männerkloster der Essener. Man kommt unter anderem darauf, dass Jesus sagt, also wenn ihr einem Mann begegnet, der einen Wasserkrug trägt, folgt ihm. Wasser holen war Frauensache. Wenn man in dieser Gegend da einem Mann mit einem Wasserkrug begegnete, dann war das aller Wahrscheinlichkeit nach ein Essener, denn dort waren Frauen nicht zugelassen. Das ist das Modell von Jerusalem, das Essenerviertel im Südwesten von Jerusalem. Hier ist eine interessante, und darum kann man es so genau lokalisieren, dieses Tor, das Essener-Tor, das hat der Bargil Pixner ausgegraben. Und der Bargil Pixner hat dieses Tor eben gefunden oder das Tor lokalisieren können und kurioserweise eben anhand einer Latrine, die gleich neben dem Tor war. Denn die Essener haben sich daran gehalten, wenn du deine Notdurft verrichten möchtest, dann begib dich außerhalb des Lagers. Und das hieß, sie mussten außerhalb der Stadt gehen. Und da gab es in ihrem Viertel ein kleines Tor, durch das sie rausgehen konnten. Und da war dieses Bezzo eine Latrine. Das Obergemach könnte dieses Gebäude gewesen sein. Es ist nicht restlos gesichert, man nimmt es an, dass das das Obergemach gewesen ist in der Essener Residenz. Und dann natürlich, und das deute ich jetzt nur an, da bin ich noch weiter am Forschen und Graben, wir wissen natürlich, dass eigentlich Pessach am Freitag beginnt. Aber um die Zeit ist Jesus schon tot. Das war das Sadduzäische Passa, das Staatspassa. Man weiß, dass es Gruppen im Volk gab, Pharisäer, Essener, die sich geweigert haben, am offiziellen Termin Pessach zu feiern. Und die einen anderen Kalender benutzt haben, Essener einen Sonnenkalender, und andere haben dann einen vorexilischen Kalender benutzt, der auch in ihren Kreisen im Umlauf war, sodass das Abendmahl dann entweder am Donnerstag stattgefunden hat, wo wir es halt auch heute ansiedeln, Gründonnerstag, oder vielleicht überhaupt auch schon am Mittwoch. Ich sage es nur in Klammern dazu, ich muss mir das erste Mal noch ganz genau durchstudieren. Wenn es Mittwoch wäre, würde sich ganz vieles im Prozess Jesu leichter Denn da passiert dermaßen viel, dass es von Donnerstagnacht im Grunde bis Freitag um 9 Uhr früh, wo Jesus dann am Kreuz hängt, das ist fast nicht unterzubringen. So, Klammer zu, muss ich nicht kümmern. Auf jeden Fall, damit man weiß, warum feiert Jesus vorher schon Pessach, warum hat er vorher schon einen Sederabend, weil es eben andere Feiertermine gab, die im Volk auch bekannt waren, nicht nur den einen mit dem offiziellen Staatspasser. Ja, doch heute wird das auch gefeiert und ich komme dann immer wieder auch einmal irgendwo dazu und der Tisch ist dann recht schön und hübsch gedeckt. Hier vorne liegt eine Pessach-Haggadah. Das ist die kleine Büchlein, das die Schritte von so einer Sederfeier beinhaltet. Wir sehen es gleich. Matzen spielen eine Rolle, Wein natürlich und vieles, was dann auf Tellern herumliegt. Und ich habe leider gemerkt, ohne überheblich zu sein, es wird auch von Christen gerne mitgemacht und gefeiert mit messianischen Juden. So, wenn du sie fragst, dann, ich stelle immer diese dumme Frage, und wie war das mit dem Afikoman? Da sagen sie, Afi was? So, habt ihr nicht erfahren, was mit dem Afikoman los ist? Was ist denn das? So, und dann merkst du, es wird oft, ich sage es einmal ganz freundlich, es wird oft sehr folkloristisch gefeiert. Klar, es ist eine ganze Menge. Es sind Kräuter, es sind Lammknochen, es ist ein Ei, es ist Wein da, es ist Fruchtmus da, es sind grüne Kräuter da, es ist Rettich da, es ist alles Mögliche, Kerzen, Lichter, Gläser, es ist wunderschön. Aber man kann bei all dem Schönen den entscheidenden Punkt verpassen, um den es dann geht. Nur in Klammern. Es stehen am Tisch 5 Kelche, 5 Becher. Diese Becher führen sich zurück auf einen kleinen Text im zweiten Buch Mose, im Kapitel 6, 2. Mose, Kapitel 6, und da die Verse 1 bis 9. Oder 2 bis 9. Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr und bin erschienen Abraham, Isaac und Jakob, als der allmächtige Gott, als El Shaddai übrigens. Mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart, aber auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will, das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Ich habe auch die Wehklage der Israeliten, die die Ägypter mit Frondiensten beschweren, gehört und habe an meinen Bund gedacht. Und jetzt sage den Israeliten, ich bin der Herr. Und jetzt kommt's. Ich will euch wegführen. Ein Becher steht für das Wegführen, für das Herausbringen, für das Herausführen. Ein Becher steht dafür, dass eine Trennung vollzogen werden muss zwischen dem Land des Todes und letzten Endes dem Weg ins Leben. Da muss eine Trennung sein und ich werde euch da herausholen. Ein zweites Wort sagt er, ich will euch erretten von eurem Frondienst. Erretten, Nazar, heißt so viel wie jemand eilt herbei, tritt dazwischen, um jemanden in Sicherheit zu bringen. Also ich will euch einerseits wegführen unter den Lasten, das Joch, das euch die Ägypter auferlegt haben. Ich werde euch diesem Joch entwinden. Das Joch ist noch da, aber ihr seid weg. Und dann will ich euch auch so begegnen, dass ich euch errette, indem ich herbeieile, dazwischen trete, um euch in Sicherheit zu bringen. Und zwar, indem ich euch erlöse. Gaal, das Wort für loskaufen, mit ausgerecktem Arm. Ein ganz starker Hinweis. Dieser dritte Becher ist dann entscheidend, denn dieser dritte Becher redet davon, dass Gott mit ausgereckten Armen die Erlösung vollbringt. Und dann sagt er weiter, ich will euch annehmen, hebräisch lakach, in einen Liebesbund mit euch eintreten. Ich will euch zur Frau nehmen. Und der fünfte Becher will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch geführt hat von den Lasten, die euch die Ägypter aufgelegt haben, und bringe euch in das Land. Der fünfte Becher steht für hineinbringen. Also einmal wegführen, Trennung, dann eine Errettung durch machtvolle Taten, Plagen, dann eine Erlösung, weil ein Preis bezahlt wird, dann eine Annahme in einen Liebesbund hinein, ich will euch annehmen, sagt Gott hier, und dann ins Land bringen. So, und jetzt gibt es eine typisch jüdische Sache, die kann man zumindest kurz erwähnen. Bei den Juden war das so, dass sie gesagt haben, also die ersten vier Dinge, die sind eigentlich fix. Und für die haben sie immer einen Becher gehabt. Irgendwann ist man auf die Idee gekommen, aber da ist ja noch eine fünfte Sache, das Hineinbringen. Ja, sagen andere wieder, das Hineinbringen ist so eine Sache. Mal hatten wir das Land, mal hatten wir es nicht. Mal hatten wir es nicht. Aber wenn Elia kommt, um den Messias anzukündigen, wird er uns Bescheid sagen. Und wir wissen nicht, sollen wir einen fünften Becher aufstellen? Sicherheitshalber, damit wir ihn haben. Wenn Elia kommt, stellen wir ihn auf. Ist der Elia-Becher, der fünfte Kelch, der Kelch des Zorns. Übrigens der einzige Becher, der an diesem Abend nicht getrunken wird. Aber Bibelfüchse wissen natürlich, dieser Kelch taucht noch einmal auf. Wann wird denn der getrunken? Gethsemane. In Gethsemane sagt Jesus, Vater, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist der Kelch des Zorns. Und Jesus schwitzt Blut bei dem Gedanken, was ihm bevorsteht. Nicht wegen der physischen Tortur, auch nicht wegen der seelischen Folter, in die er da hineingeht, sondern er schwitzt Blut, weil er weiß, diese Erlösung wird etwas von ihm verlangen, das ihm mehr wehtut als alles andere. Und das ist die Trennung vom Vater. Der eigentliche Schmerz, den Jesus verspürt hat, wo er wirklich zusammengebrochen ist, war diese Gottverlassenheit. Mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Nicht warum, sondern wozu heißt es eigentlich? Und da hat Jesus gebeten, wenn das erspart bleiben könnte. Aber mein Wille soll es nicht sein, sondern der deinige soll geschehen.
Daran ist auch gestorben.
Er ist in die Gottverlassenheit hineingegangen und er ist diesen Tod gestorben. Die Zeit steht still, wird ausgesetzt. Das heißt, man kann nicht sagen, Herr Jesus war nur für 3 Stunden am Kreuz. Nicht? Die Sonne wird angehalten. Das ist ein Bild dafür, dass es ein Tod ist, wo einfach keine Zeitdimensionen gelten, sondern es ist ein vollständiges, komplettes, totales Opfer, das da gebracht wurde. Aber das sind diese 5 Becher, die auf dem Tisch stehen. Und weil man nicht alles erklären kann, aber sie tauchen alle an diesem Abend auch bei Jesus auf. Wir haben einen Kelch der Heiligung. Das ist der Kelch, der am Anfang getrunken wird, dieser Kelch auch der Danksagung, dieser Becher, und ich lese uns da gern Lukas ab Vers 7 im Kapitel 22. Lesen uns den ganzen Text, und das meiste haben wir schon ein bisschen angedeutet. Es kam der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Übrigens aufpassen. Es sind 2 Elemente, das geopferte Lamm und das ungesäuerte Brot. Der Tod Jesu für mich und sein Leben in mir, wenn er das Brot des Lebens ist. Und dieses feste ungesäuerte Brot dauerte 7 Tage, habe ich schon erwähnt. Er sandte Petrus und Johannes und sprach, Lukas 22, Vers 7, geht hin, bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sagt zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch, ein Mann, Anthropos, begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist und dort bereitet es. Und sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hat. Übrigens, weil wir heute Mittag geredet haben, in den wenigen Versen kommt Passahlamm zwei, dreimal vor, wie man auf die Idee kommen kann. Jesus hätte kein Passahmahl gefeiert, wo er da von Passahlamm redet. Das kapiere ich nicht. Aber es ist ja möglich, weil Passahlamm auch früher geschlachtet werden konnten. So, Klammer zu, Rainer weiß, was ich meine. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und der Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch. Das ist der erste Kelch. Das ist der Kelch der Heiligung. Der Kiddusch-Kelch. Der Kelch, der dafür sorgt, wenn dieser Kelch getrunken wird, dann bedeutet das, nun ist ein gesonderter Bezirk, ein getrennter Bezirk. Kiddusch heißt Heiligung. Und dieser Kelch markiert, dass jetzt etwas anderes passiert, etwas anderes Raum greift. Das ist der erste Becher. Wie gesagt, die Handlung ist sehr reichhaltig. Wenn ich den zweiten Becher erklären müsste, dann wäre das jetzt der Kelch der Belehrung. Der wird nicht ausdrücklich erwähnt, dieser Kelch der Belehrung, aber er taucht auf in der Belehrung. Denn ihr habt ja an diesem Abend eine ganze Reihe von Reden Jesu. Denkt an die Abschiedsreden in Johannes ab Kapitel 13. Denkt an die Gespräche Jesu mit den Jüngern beim Mahl. Jesus ist ständig daran, die Jünger ins Bild zu setzen. Und er verkündigt ihnen die neue Tora. Und gerade im Johannesevangelium hat er einen ganz zentralen Punkt, der mit dieser Belehrung zusammenhängt. Und diese Belehrung ist nichts anderes, als dass er sagt, bis jetzt hattet ihr eine Hütte und einen Tempel, wo die Gegenwart Gottes gegeben war, bis sie dann weggegangen ist. Jetzt kommt das Eigentliche. Das erste war ein Exodus heraus aus Ägypten. Jetzt kommt ein Exodus heraus, endgültig aus dem Tod für eine ganze Welt. Und das Ergebnis dieses Exodus wird sein, ich nehme Wohnung in euch. Lest mal Johannes 14, hinreißendes Kapitel, wo Jesus ganz ausführlich davon redet. Der Geist, der Vater, ich, wir kommen in euch, nehmen Wohnung, bleiben bei euch, sind in euch ewiglich, binden uns unverbrüchlich an euch. Das heißt, dass der Kern der Belehrung, die Jesus an diesem Abend gibt, ist, dass es nicht nur ein Opfer gibt, das gebracht wird, sondern dass jetzt eine lebendige Beziehung beginnt, die er gestaltet und die er erfüllt. Das ist dieser Kelch der Belehrung. So, ehe dieser Kelch getrunken wird, gibt es eine andere interessante Sache und die sollte man nicht übersehen. Es liegen auf dem Sedertisch, wie gesagt, neben allen möglichen anderen Fruchtmus, Ei, Kräuter, Bitterkräuter, Lammknochen, heute zum Beispiel, denn heute gibt es keinen Tempel mehr, wo man die Lämmer schlachten konnte und so. Es liegt vieles am Tisch, aber das Zentrale sind als nächstes drei Matzen. Drei Matzot. Ich zeige es euch. Ungesäuerte Brote. Die unterste stand bei den Juden für das Volk. Das Volk ist immer unten. Die mittlere stand für Messias. Interessant. Die oberste stand für den Priester. Messianische Juden sagen, aha, die Sache geht tiefer. Es sind drei mit gleicher Substanz. Dreimal das gleiche Brot. Drei, die voneinander unterschieden werden können, obwohl sie das gleiche Wesen haben. Drei, die im Verborgenen sind. Und sie bleiben im Verborgenen bis zu dem Moment, und das ist an diesem Abend auch, die mittlere Matze, das Messiasbrot, hervorgeholt wird. Und messianische Juden sagen, bis die mittlere Matze, Jesus, der Messias, aus der Verborgenheit hervortritt. Was sehen messianische Juden da drinnen? Und sie sagen, nicht nur Volk, Messias und Priester, sondern Vater, Sohn und Geist. Drei im Verborgenen, aber einer tritt hervor. Einer verlässt die Verborgenheit, kommt aus dem Himmel zur Erde, das ist die mittlere Matze. Und die wird noch vor dem Kelch der Belehrung, gleich am Anfang des Abends, gebrochen. Aber es gibt an der Stelle keine Einsetzungsworte, sondern diese mittlere Matze, so jetzt, Roswitha, weißt du auch, wie sie ausschaut?
Ja, ich weiß.
Die wird gebrochen. Und dann geht eine Hälfte dieses Brotes zurück in den Stapel. Und wenn ihr daran denken wollt, dass Jesus sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann liegt dir gar nicht falsch. Er befiehlt sich wieder den Vater an. Und dann wird was Interessantes gemacht. Die andere Hälfte wird in ein weißes Tuch gehüllt, in weißes Leinen gehüllt. Dann an einen Ort gebracht, einen dunklen Ort, verborgenen Ort, und dort wartet sie und ruht. Und das soll die Nachspeise werden, das Afikoman. Afikoman heißt Nachspeise oder auch Messiasbrot. Habt ihr es mitgeschnitten? Einer tritt hervor, wird gebrochen, oh ja. Aber wir haben an der Stelle noch keine Einsetzungsworte. Eine Hälfte geht zurück in den Stapel, eine andere Hälfte an einen dunklen Ort, in weißes Leinen gehüllt und verborgen. Ruht und wartet. Was ist das?
Das Grab.
Das Grab. Okay. Ich habe gesagt, die Zeichen haben verkündigenden Charakter. Gell? Und ich nehme jetzt die andere Sicherheit. Brot ist in sich eine Leidensgeschichte. Es ist so, dass in den wichtigen Momenten des Brotes und des Weines ganz viel über Jesus erzählt werden kann. Die Foto hatten sie keins. Aber wenn sie Brot in Händen hielten, wussten sie immer, es ist eine Leidensgeschichte. Das Weizenkorn fällt in die Erde und stirbt. Dann wächst es auf, Halm trägt eine Frucht. Dann wird dieser Halm mit anderen geschnitten. Dann wird es gebunden und weggeführt. Dann wird es ausgedroschen. Dann wird es gesiebt, damit die Spelzen rausgehen. Und dann wird es gemahlen, ganz fein. Und dann wird dieses Mehl in Wasser ersäuft. Es kommt kein Sauerteig hinzu, aber dann wird dieser Teig auf einem Blech ausgestrichen und dann fährt er mit seiner Walze mit Zacken drüber, mit seiner Riffel drüber und dann hast du die Löcher, damit es beim Backen nicht aufplatzt und sieht aus wie ein Rücken, über den eine Geißel gegangen ist. Und dann wird es in der Hitze des Ofens gebacken. Und wenn es fertig ist, wird es gebrochen. Brot ist eine Leidensgeschichte. Wein übrigens ganz ähnlich. Das heißt, diese Zeichen verkündigen uns etwas über Jesus. Erzählen seine Geschichte noch einmal. Und wenn immer man das Brot in der Hand hält, dann weiß man, es ist das Ergebnis einer Leidensgeschichte, die mit meinem Heil zusammenhängt. Nach diesem kleinen Akt, wie gesagt, Kelch der Belehrung, der sollte eigentlich größer sein, denn die Belehrung konnte ganz schön lang dauern. Da wurden wichtige Texte von der Schrift verlesen. Die Kinder haben Fragen gestellt, ein fröhliches kleines Religionsunterricht. Ein geschickter Hausvater, der konnte diese Zeit der Belehrung auf eineinhalb, zwei Stunden hinziehen, ne? Bis die Kinder gesagt haben, so, jetzt fragen wir besser nichts mehr, sonst wird es mit Essen überhaupt nichts mehr heute. Es war eine Nacht des Wachens, man hatte keine Eile. Man wusste, für Gott war es eine Nacht des Wachens. Man nahm sich Zeit. Und da wurden dann die wichtigsten Dinge, die mit dem Exodus zusammenhängen, mit dem Herausführen, auch mit Amalek, mit dem Lamm und all dies und die Plagen und die Großtaten Gottes, wurde alles noch einmal schön erzählt, erklärt. Und Jesus macht diese Belehrung auch in seinen Abschiedsreden. Da ist dieser Kelch der Belehrung auch. Und wenn diese Belehrung zu Ende ist, dann kommt das Abendessen, das Lamm, der gedeckte Tisch, der Schulchan Orech. Und das heißt, mitten in der Feier, schönes, langes, gemütliches Abendessen. Und dann kommen, wenn das Geschirr schon weggeräumt ist, wenn die letzten Dinge, alles geklärt ist und so weiter, alles Gebrauchte auch entfernt ist, dann kommen die Abschlusshandlungen, die, auf die der ganze Abend zugelaufen ist. Und dann liest man, bei Lukas oder auch bei Matthäus und so weiter, auch bei Markus habe ich es gefunden, dass sich entscheidende Dinge eben nach dem Mahl abspielen. Matthäus sagte, als sie aßen oder fertig werden waren, nahm er das Brot, dankte und brach es und reichte es seinen Jüngern. Es ist also das Brot nach dem Mahl. Lukas hat, er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib. Und mit Leib ist das Ganze gemeint, seine ganze Persönlichkeit, das für euch gegeben war, das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Und dieser dritte Kelch, das ist dann der Kelch der Erlösung. Das ist der Abendmahlskelch. Und über den dritten Kelch, über den Kelch nach dem Mahl, spricht er die deutenden Worte. Und über dem Brot nach dem Mahl spricht er die Einsetzung. So. Heute wird das so gemacht, aber es war damals vielleicht ähnlich. Juden sind sehr beharrlich in ihren Gebräuchen. Brot nach dem Mahl. Welches? Das Verborgene. Das verborgene Brot, das gesucht wird, gefunden wird. Ausgewickelt. Das Brot, das im Grab war und jetzt für die Auferstehung steht. Und dieses Brot bricht Jesus. Dieses Brot teilt er aus. Wenn du jetzt fragst, was macht denn Jesus beim Abendmahl? Es ist die Geschichte seines Leidens. Gebrochen, verborgen, wiedergefunden. Und dann hört es auf, die Geschichte nur seines Leidens zu sein, sondern es wird auch eine Geschichte davon, wie sich der Lebendige hingibt, wie der Lebendige sich austeilt. Das ist die eigentliche Bedeutung. Und das macht die Geschichte so spannend, weil das Abendmahl dann nicht mehr die Feier nur seines Todes ist. Der Tod war unbedingt notwendig. Aber es bleibt eben nicht beim Tod Jesu für mich stehen, sondern es geht weiter zu seinem Leben in mir. Und er wird das Brot des Lebens, das sich an mich austeilt. Und es kommt noch eine Sache dazu, das kann man vom Theologischen her sagen. Das Abendmahl zu nehmen, stellt ja die Gemeinschaft mit Christus nicht her, sondern das Abendmahl stellt mir die Gemeinschaft dar. Und beim Abendmahl wird auch nichts vollbracht, aber das Vollbrachte wird gefeiert. Und das Abendmahl, das sind verkündigende Zeichen, aber alle Wirkung geht dabei von Christus aus. Die Geschichte endet sehr schön. Der dritte Kelch natürlich ist auch da mit der Einsetzung. Und dann gibt es eben noch diesen vierten Kelch, der für dieses Annehmen steht. Ich will euch annehmen. Und das ist ein ganz schöner Kelch. Das Annehmen heißt eben, ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Das ist der neue Bund. Darum steht es ja auch so im Text. Es ist ein Hochzeitsbund, es ist ein Bund zwischen Braut und Bräutigam. Und bei einer Verlobung in Israel wurde dann auch so ein Becher ausgeschenkt und getrunken und Braut und Bräutigam tranken diesen Becher und haben sich damit gesagt, ich bin für immer für dich da, wir gehören zusammen, ich verlasse dich nicht. Ich binde mich an dich. Wir gehören zusammen. Wir werden eins. Und ich werde dich nicht verlassen, ich lasse dich nicht hängen, ich lasse dich nicht versäumen. Dieser vierte Becher, wer ihn sucht, taucht dort auf, wo in den Evangelien, das steht bei Matthäus und auch, als sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus. Denn der vierte Becher ist der Becher der Annahme, der Becher der Freude, der Becher des Lobgesangs. Und da werden dann die Hallel-Psalmen gesungen. Psalm 115 bis 118. Und wenn er diese Hallel-Psalmen erwähnt findet, eben den Lobgesang gesprochen hatten, das Hallel gesungen hatten, dann ist das der vierte Becher. So, dann hast du eine wunderschöne Sache. Er teilt sich an uns aus als der Lebendige, der zuvor gekreuzigt werden musste, der ins Leiden ging, der gebrochen wurde. Und die Versöhnung hat mit Blut zu tun. Oh ja. Aber in diesem Blut ist ein neuer Bund beschlossen, ein Liebesbund, ein Bund der Annahme, wo du nur noch sagen kannst, Halleluja, ich bin auf der sicheren Seite. Der fünfte Becher, darum drehe ich den immer um, der wird nicht angerührt. Ich klopfe jeden auf die Finger, der versucht, diesen Becher zu trinken. Denn das große Evangelium ist, dass zur Annahme in Liebe auch dazugehört, dass der Zorn auf jemand anders fällt und ich den Zorneskelch niemals leeren muss. Die Juden übrigens trinken ihn auch nicht. Manchmal habe ich gehört, dass die Juden diesen Becher bis heute selbst leeren, das ist falsch, sie trinken ihn auch nicht. Aber Jesus nimmt diesen Becher an, auf dem Weg raus nach Gethsemane. Oder in Gethsemane nimmt er diesen Kelch aus der Hand des Vaters. So, wenn ihr wollt, lasst mir das einfach durchgehen. Ich lese noch einmal die Worte, bete kurz, ihr brecht euch ein Stück von der Matze ab. Und dann lassen wir die Becher durchgehen, so überlappend, wie es bei euch gewohnt seid da. Und warum soll man nur darüber reden, warum soll man es nicht feiern und sich daran freuen? Und wenn ihr euch das Brot weiterreicht, dann darf es ruhig ein Lächeln im Gesicht haben. Es ist kein Leichenbegängnis. Und man kann sich das Brot weiterreichen, auch mit einem Segenswort, und kann auch sagen, hey, Jesus, das Brot des Lebens, dir gegeben. Und Christi Blut, Kelch der Freude, auch über die Annahme und über die Versöhnung. Machen wir es so?
Ja.
Er nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Herr Jesus Christus, ich möchte von Herzen danken für diese Einladung an deinen Tisch. Und wenn du sagst zum Gedächtnis, dann ist es nicht nur ein Erinnern, sondern wir halten im Gedächtnis dich, den Auferstandenen, und haben dich im Herzen und haben den Bund, den du geschlossen hast, und preisen dich auch für das Leiden, das alles ermöglicht hat, und danken dir noch viel mehr für das Leben, das du mit uns teilst. Und du lädst uns ein, so dabei zu sein, als wäre es das erste Mal. Du hast uns etwas gegeben, du hältst es in unseren Herzen und Köpfen, aber du bist immer da. Du verlässt uns nicht, aber wir dürfen feiern, was deine Gemeinschaft ausmacht, und bis ins Schmecken hinein spüren, Brot des Lebens, Kelch des Heils. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.